Wir haben vorhin schon ein bisschen gehört oder vorhin schon erfahren. Heute werden wir uns mal auf einen Aspekt einlassen, der aus dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis kommt. Das ist ohnehin ein theologisch ein Kunstwerk. Es ist ja kein Bibelwort in dem Sinn, aber es fasst sehr komprimiert so die großen wichtigen Points, die großen Punkte unseres Glaubens zusammen. Das ist schon klasse. Und das wirklich zu verstehen, was glaube ich da eigentlich? Ja, das in Worte zu fassen, das ist gar nicht so selbstverständlich. Man kann es vielleicht zitieren, aber was es wirklich bedeutet, ist nicht immer so klar. Darum habe ich darüber mal eine Reihe gemacht und habe gewählt für heute gedacht, ich will mal diesen Punkt gerade zum Karfreitag, diesen einen Gedanken mal rausheben. Wir werden heute ganz viele Bibelworte hören. Ich werde ganz viel zitieren, zitieren, zitieren. Manchmal mache ich wie Dönekes und erzähle viele Geschichten. Ich glaube, dass der Anlass und auch der Inhalt, das glaube ich, gut passt. Vor allem viel zu hören. Wie wir gerade einfach mal jetzt diese historische Situation gehört haben, was da passiert ist, was Jesus erlebt hat mit Pilatus. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen so geht. Ich merke, dass zum Beispiel dieser Bericht von der Gefangennahme und so weiter, das hat man zwar jedes Jahr gehört, aber unterm Jahr liest man es normalerweise nicht. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich dann jetzt auch so zuhöre, merke ich, ach so war es gelaufen, ja, mit Herodes und Pilatus und mit hin und her schicken und so weiter. Und wie die das so erlebt haben. Das Glaubensbekenntnis beginnt folgendermaßen. Also das ist heute unsere Überschrift, weil das aus dem Glaubensbekenntnis kommt. Es geht los, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius Pilatus. Wenn man diese letzte Zeile so liest, gelitten unter Pontius Pilatus, hat man normalerweise doch den Eindruck, Jesus ist das Opfer, ja, Pilatus hat die Macht und die Souveränität und er ist jetzt in den Fängen von Verrätern. Jesus ist Opfer von Judas, der ihn verraten hat und von den jüdischen Machthabern. Er ist ein Spielball der römischen Justiz und er sei eigentlich bemitleidenswert. Oder? Also, ich finde, dieser Satz löst das so aus. Gelitten unter Pontius Pilatus. Bemitleidenswert. Genau genommen ist es allerdings so, dass wir, wenn wir das glaubten, also wenn das so, dieser Eindruck tatsächlich stimmt, er sei bemitleidenswert, er sei das Opfer von irgendwelchen Intrigen und Machthabern, dann unterschätzen wir Gottes Souveränität. Wir unterschätzen seine Handlungsmacht, geradezu seinen Plan. Ich bin so froh darüber, dass ich irgendwann mich nicht mehr, das war so die Theologie, mit der ich auch geprägt wurde, ich sei schuld daran, dass Jesus ans Kreuz ging oder ans Kreuz musste. Da ist natürlich was dran, denn Gott hat sich ja dafür entschieden, Mensch zu werden, meine Schuld zu sühnen. Und warum musste sie, ja, die musste gesühnt werden, weil ich ein Sünder bin. Und darum, indirekt war das seine Entscheidung, hier ans Kreuz, ich sühne die Schuld vom kleinen Nils Langenberg aus Herne, damit er, wenn er das annimmt, geschuld gesühnt ist und ewiges Leben haben kann. Das war der Plan. Aber da merken wir schon allein den Begriff des Planes, dass es also nicht ein Unfall war, nicht ein Opfer, also ein bemitleidenswertes Opfer, sondern eine Entscheidung. Gott hatte sich überlegt, den kleinen Langenberg und alle, die heute Abend hier in diesem Gottesdienst sitzen und die das annehmen, zu sagen, ich habe eine Idee, ich habe eine Strategie, ich habe nämlich eine Vision, ich habe das mal hier als Bild mitgebracht, ja. Gott hatte einen Plan und am Anfang stand eine Vision, nämlich die Vision, welche Vision? Ich will, dass alle meine Geschöpfe, alle Menschen, nach ihrem Leben bei mir die Ewigkeit verbringen im Himmel. Das war die Vision. Davon hat Gott geträumt, deswegen hat er uns gemacht. So, dann kam die Sünde von uns Menschen dazu, also hat er einen Plan sich ersonnen. Die Bibel sagt übrigens, den Plan hatte er schon, bevor die Menschen überhaupt gemacht waren. Also er wusste das schon, dass das nichts wird mit uns Menschen, ja? Weil er den Menschen völlige Freiheit lässt, sich für oder ihn gegen ihn zu entscheiden. Dann haben sich Adam und Eva gegen ihn entschieden. Aber er hätte einen Plan in der Tasche. Und das war nicht der Plan B. Ja, es war kein Plan B. Das war von vornherein eigentlich. Und dann hat er es in die Tat umgesetzt. Action steht da. In den Plan umgesetzt. Und erfolgreich. Success ist der Erfolg. Ja, die Geschichte kennen wir ja alle schon, wie es dann weitergeht. Am Ende hat Jesus gesiegt. Der Plan Gottes ist gelungen. Nämlich dieser Plan, dass Schuld gesühnt werden kann. Und wenn sie gesühnt ist, ist der, der freigesprochen worden ist, kann wieder in die unmittelbare Gegenwart mit Gott treten. Das war der Plan. Mit vollem Erfolg. Also ich erzähle heute nichts Neues. Sondern ich wünsche mir eigentlich nur, dass diese eigentlich alte Botschaft vielleicht nochmal ganz neu unseren Kopf oder unser Herz erreicht und sagt, ach ja, ja. Indirekt bin ich natürlich schuld daran, dass Jesus ans Kreuz ging. Das hat er sich gemacht für dich und für mich. Aber nicht, ich bin nicht in dem Sinne der Bösewicht, sondern Gott hat sich vorgenommen, diesen Bösewicht, den will ich zu mir in den Himmel holen und ich habe einen Plan. Also, Gott hat einen Plan und das ist nicht von ungefähr, sondern ganz strategisch hat er sich das vorgenommen, wie er das macht. Im Buch Hebräer, Neues Testament, das Kapitel 9, da wird ein bisschen berichtet vom Tempelbau. Also ein ganz theologisches Buch. Da wird viel erklärt, warum Israel, wie das mit der ganzen Theologie im Alten Testament, wie Gott das alles eingestielt hat mit Tempel und so weiter, mit den Priestern, mit Priesterriten, mit Hohenpriester, mit den Opferriten, was da alles so war und wie die Sühnung der Schuld funktioniert. Das wird alles in Kapitel 9 erklärt, Hebräer 9. Lässt sich wunderbar lesen, wenn man eine recht neue Übersetzung hat, ja, in ein relativ neues Deutsch. Lesen Sie es mal. Nutzt mal die Gelegenheit, lest mal das Buch Hebräer. Nicht total simpel, aber man versteht vor allem viele das System aus dem Alten Testament und warum Jesus nachher am Kreuz eben stirbt. Warum das Ganze so sein muss. So, und dann kommt Kapitel 10. Und auf das gehe ich heute ein. Und dann ist etwas, ich liebe es, wenn ich etwas entdecke. Meisten wollen ja, da muss man immer was Neues entdecken in der Predigt, ne? Und was Neues hören. In diesem Fall, es ist nichts Neues insgesamt, aber ich habe etwas entdeckt, das ist ein sogenannter Chiasmus. Den sehen wir gleich im Text. Chiasmus bedeutet, funktioniert folgendermaßen, es gibt am Anfang eine Aussage und es gibt am Ende eine Aussage und entweder sind die völlig identisch oder sie spiegeln sich. Oben kann eine Aussage sein, am Ende kommt die gegenteilige Aussage. Werde ich mal vorstellen, ja? Dann kommt eine zweite Aussage und die vorletzte spiegelt sich mit der zweiten. Dann kommt die dritte Aussage und die vorvorletzte spiegelt sich. Das heißt, es geht auf eine Mitte zu, ja? Inhaltlich auf eine Mitte und in der Mitte kommt man auf einen Punkt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal hier an einer anderen Stelle mit euch mal gemacht, zu einem Bibeltext, ein Chiasmus. Und ich stelle fest, beim Lesen stelle ich fest im Hebräer Kapitel 10, über die Sühnung, wie die Schuld und Sühnung gelungen ist, was die Idee dahinter war. Da steckt das genau drin. Nämlich, dass das nicht ein Unfall war und dass Jesus nicht Pech hatte mit Judas, dem Bengel, ja, dass er da auf ihn reingefallen ist, einen falschen Jünger sich gewählt hat, der ihn verraten hat, sondern dass da eine Strategie hintersteckt. Und warum diese Strategie durch Jesus so funktioniert. Und ich lese jetzt nur vor. Was ich allerdings auch anbiete, die wichtigsten Kernaussagen von Passagen, die zeige ich an. Wahrscheinlich, ich habe es farblich versucht zu sortieren. Ja? Vielleicht wird man die Farben nicht ganz erkennen, dann hoffe ich auf eure Geduld und Großzügigkeit. Aber ihr werdet es nachher erkennen können, denke ich, ein bisschen. An den Stichworten. Ich brauche meine Lesebrille. Selbst bei Schriftgröße 14 ist es mittlerweile verschwommen. Gut, Gottes Plan ist ein Heilsplan. Fantastisch. Und die erste Aussage, also ich lese jetzt einfach mal ab Vers 1. Hebräer 10, ab Vers 1. Das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack auf das, was Gott für uns bereithält. Denn das Gesetz des alten Bundes brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott. Denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Schließlich hätte man schon damals mit Opfern aufgehört, wenn schon das erste Opfer sie von ihren Schulden oder ihren Sünden befreit hätte. Dann hätte ja auch die Schuld ihr Gewissen nicht länger belastet. Vers 3, aber gerade durch diese Opfer im alten Bund werden die Menschen Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünde und ihre Schuld erinnert. Eine Beschreibung, wie das mit dem Opferritus noch in den alten Zeiten im Alten Testament für Israel war. Es musste immer weiter geopfert werden. Zweite These, zweite Erkenntnis. Vers 4. Und dabei können wir durch das Blut von Stieren und Böcken unmöglich von unserer Schuld befreit werden. Also, das Blut nimmt die Schuld nicht weg. Deshalb sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam: Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du nicht, aber du hast mir ein Leib gegeben, er soll das Opfer sein. Darum gibt es Weihnachten. Habt ihr das gerade gelesen oder gehört? Ja? Du hast mir einen Körper gegeben. Gott ist extra körperlich geworden, damit er sterben kann. Gott könnte sonst nicht sterben. Hier wird es von Jesus selber, so wird Jesus zitiert, beziehungsweise seine Theologie zitiert. Aber du hast mir einen Leib gegeben. Er soll das Opfer sein. Dir gefällt nicht, dass man dir Tiere schlachtet und zur Sühne auf dem Altar verbrennt. Vers 7. Deshalb habe ich gesagt, ich komme, um deinen Willen, mein Gott, zu erfüllen. So heißt es von mir bereits in der Heiligen Schrift. Das ist ein Zitat aus Psalm 40. Obwohl also das Gesetz des alten Bundes dieses Opfer verlangte oder diese Opfer verlangte, hat Christus gesagt, Schlachtopfer und andere Gaben hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir so wenig wie die Brandopfer und die Sündopfer. Außerdem sagte Jesus, ich komme, mein Gott, um deinen Willen zu erfüllen. Und so hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue Ordnung in Kraft. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb gehören wir durch sein Opfer am Kreuz ein für allemal zu Gott. Gott entscheidet sich, einen neuen Bund zu schaffen. Das ist die Zusammenfassung dieser Verse. Nächste Aussage geht jetzt ab in Vers 11. Der jüdische Priester aber muss jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder Opfer bringen. Dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Die Zusammenfassung, der Priester opfert täglich, aber die Wirkung ist niemals ganz, also nie abgeschlossen. Vers 12 und 13. Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Er sitzt für immer auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes des Vaters. Und dort wartet Jesus, bis ihm alle seine Feinde unterworfen sind und er seinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Das ist der Mittelpunkt. Da kommen wir übrigens auf der rote Streifen hier. Das ist die Mitte des Textes. Jesus ist Opfer und Herr. Also er ist der opfernde Herr. Er opfert sich selbst. Das ist seine Idee, seine eigene Entscheidung. Nicht Pilatus hat das entschieden. Er hat nicht unter Pilatus gelitten, weil Pilatus so ein böser Kerl war, sondern das war seine eigene Idee. Pilatus war eigentlich nur ein Spielball, ein Werkzeug von Jesus' eigenem Plan. Und jetzt gehen wir zurück. Ja? Jetzt spiegelt sich das in der Farbe, dass die Aussage von da drüber sich jetzt hier spiegelt inhaltlich. Vers 14. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Also Jesus hat sich einmal geopfert und ist für immer ist die Sünde weggenommen. Vers 15, das bezeugt uns der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hatte, dies ist der Bund, den ich mit meinem Volk Israel schließen werde, sprach er, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen.
Gott entscheidet sich nicht nur für einen neuen Bund, sondern er gibt sogar eine ganz neue Haltung, ein neues Denken. Er verändert das Denken von Menschen, von dem, was ihnen wichtig ist und wie sie leben wollen, auf wen sie ausgerichtet sind.
Und wir kommen weiter auf das Ende zu, Vers 17. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Zusammenfassung, die Schuld ist endgültig weggenommen. Oben hieß es noch, das Blut nimmt die Schuld nicht endgültig weg. Unten heißt es, die Schuld ist endgültig weggenommen. Da spiegelt es sich, die Aussage, mit dem Gegenteil. Und die letzte, klar, wenn es oben heißt, es muss weiter geopfert werden, heißt es dann in Vers 18, sind aber die Sünden vergeben, dann ist kein Opfer für diese Sünden mehr nötig.
Es muss nicht mehr geopfert werden. Fällt mir am Rande, in der Eucharistie der römisch-katholischen Kirche wird jedes Mal Jesus neu geopfert. Autor des Hebräerbriefes sagt, Jesus muss nicht mehr geopfert werden. Es muss überhaupt nicht mehr geopfert werden, weil Jesus Gott ist. Er ist ja nicht nur einfach ein Mensch, war in der Lage, Schuld einmal und für immer und auch für zukünftige Sünde schon zu bezahlen. In sich schlüssig, oder? Braucht euch nichts merken von dem Ganzen. Vielleicht nur die rote Zeile. Ja? Wenn ihr heute Abend nach Hause geht und heute Abend im Bett dankt für diesen Tag. Und dieser Gedanke euch noch bewegt und sagt, danke Jesus, dass du dich selbst geopfert hast. Das war deine eigene Idee. Nicht Menschen, nicht Pilatus hat dich erniedrigt. Du hast dich selbst erniedrigt. Dann gibt es keinen Gott, keine Religion auf dieser Welt. Keine. Wo irgendein Gott oder irgendwelche Götter sich selbst opfern. Für ihre Geschöpfe. Niemand macht das. Deswegen ist Karfreitag eigentlich ein Fest. Ein Knaller. Ein Knaller. Jesus ist das Opfer und Herr zugleich. Eine eigene Entscheidung. Und nicht einfach nur so, weil er dachte, ach, muss man was Neues erleben. Sondern zu unserem Wohl. Zu meinem eigenen Wohl, zu deinem Wohl. Wenn du heute Abend im Bett liegst, dann sag Jesus, Wort, wie bist du so gut zu uns Menschen, zu mir.
Ich lese eine weitere Bibelstelle, bestimmt auch sehr bekannt. Und wenn man sie hört, es spricht einfach schon für sich selbst. Eine Aussage, wahrscheinlich war das eins der ersten christlichen Lieder. Man ist sich nicht ganz bewusst, woher das kommt. Der sogenannte Christus-Hymnus. Man vermutet, dass das vielleicht unter den ersten Christen schon vertont war. Philipper 2.
Die nächste Folie, da kann man das sehen. Ja, das, genau, da ist der Mittelpunkt. Jesus das Opfer. Und da oben die Bibelstelle.
Philipper 2, Abvers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinem göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrigste Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und auch als ein solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst. Das ist ein Knaller. Ja, wiederhole mich. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle eines Tages bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist.
Der Herr opfert sich.
Ein paar Bibelstellen noch parallel dazu. Johannes 10, also eine Aussage von Jesus. Johannes Evangelium 10, Vers 18. Da sagt er, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich selber lasse es. Ich habe nämlich die Macht, mein Leben zu lassen. Ich habe die Macht, es mir wieder zurückzuholen. Johannes 19, 10 bis 11. Pilatus sagt zu Jesus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizugeben oder dich auch töten zu lassen? Jesus sagt, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Dann spielt er eigentlich auf sich selbst an. Also sagt, ich bin Gott. Gott hat Macht darüber, wenn Menschen an Macht kommen oder nicht an Macht kommen. Lukas 23, Vers 3. Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Jesus sagt,
du sagst es.
Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater, wir sind eins,
ganz zusammen. Lass dich nicht trennen.
Also damit sagt er, ich bin Gott. 2. Timotheus 1, Vers 9. Paulus sagt dort, Jesus hat uns selig gemacht. Nicht entsprechend unserer guten Taten, sondern entsprechend seiner Gnade. Diese Gnade war durch und Jesus, durch und in Jesus Christus geplant. Noch bevor die Erde war. Sagt Paulus, 2. Timotheus 1, Vers 9.
Ich weiß nicht, welches Fazit ihr zieht aus diesen Passagen.
Ein Fazit kann sein, dass du verstehst, meine Erlösung, deine Erlösung durch Jesus Christus ist gewollt. Kein Unfall.
Jesus hat dein und mein ewiges Leben geplant. Das hat er sich vorgenommen, dass wir ewiges Leben bekommen sollen. Dass wir versöhnt sind mit Gott, dem Vater, war seine Idee. Gott wollte, dass wir versöhnt sind mit ihm. Ich weiß nicht, wie es euch so geht mit Menschen. Manchmal wünscht man sich, mit Menschen versöhnt zu sein, oder? Und der andere will nicht. Kennt ihr das? Hoffentlich kennt ihr es nicht. Aber wenn ihr das kennt, dann wisst ihr, wie schlimm das ist. Man möchte versöhnt sein. Und wenn man es ganz gut will, dann gibt man alles dafür, dass der andere wieder einem gut ist, oder? Man gibt alles. Und Gott sagt, ich setze alles rein, damit wir wieder miteinander versöhnt sein könnten. Ich investiere schon in dich. Bitte, bitte, ich sterbe sogar für deine Schuld. Lass uns wieder Frieden miteinander haben. Also, Gott war souverän. Gott hat gehandelt, nicht Pilatus hat gehandelt. Auch wenn wir in der Glaubensbekenntnis das richtig wiedergeben, und sagen, natürlich hat er menschlich gesehen, hat er gelitten unter Pontius Pilatus, ja. Das war menschlich gesehen und äußerlich ist es natürlich so. Und Gott hat diesen Pilatus eingesetzt, damit die Pläne Gottes auch umgesetzt werden. Aber heute wollen wir diesen geistlich-theologischen Aspekt erkennen und verstehen, Pilatus war das nicht, sondern Gott selber hat sich dafür entschieden, Jesus selbst. Und darum noch eine wichtige Aussage. Jesus stand nicht als Opfer vor Pilatus. Man merkt das ja auch, wir haben es vorhin gehört, dass Jesus zwischendurch auch einfach schwieg. Der wusste, wann er redet und wann er antwortet. Der war nicht gehetzt und nicht getrieben von irgendwelchen menschlichen Führern. Er stand dort als Hohepriester, als ein Vermittler. Die Hohepriester im Alten Testament waren dazu da, die Menschen, die schuldigen Menschen, den Opfertieren stellvertretend zu versöhnen mit Gott. Das war der Hohepriester. Deswegen lest mal Hebräerbrief. Hebräer 9 beschreibt das ja schon. Jesus steht als Hohepriester, als ein Vermittler dort vor Pilatus. Aufrecht, ganz souverän. Und darum lese ich noch zum Schluss aus Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4. Also, wir haben auf dem Schirm Jesus als der Hohepriester. Ganz aktiv steht er vor Pilatus. Nicht als Geknechteter. Nicht als Verlierer, sondern mit einem Plan. Und so heißt es auch im Hebräerbrief, das ist derselbe, von dem wir vorhin gelesen haben, in Kapitel 10. Da wir also nun einen großen, hohen Priester haben, der den Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, darum wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er wurde dabei nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wir brauchen uns nicht schuldig zu fühlen gegenüber Jesus, dass er für uns gelitten hat. Ist das doch irre. Wir brauchen uns auch nicht mehr schuldig fühlen. Das waren wir sowieso. Und seine Idee war, ich mache das wieder gut. Und wir dürfen voller Zuversicht, bitte, bitte, voller Zuversicht vor den Thron der Gnade Gottes treten. Damals, der Thron der Gnade galt, das war die Bundeslade. Als Jesus auf der Erde war, gab es die Bundeslade schon gar nicht mehr in dem Tempel von Herodes. Es war gar keine Bundeslade mehr im Allerheiligsten. Ja, man ging nur noch symbolisch dort rein, brachte das Blut dort rein von den Opfertieren und so. Aber dieser Thron der Gnade, die Bundeslade, war der Ort, wo Gottes Nähe dort deutlich gemacht wurde. Und wir sagten, wenn wir mit unserer Schuld vor diese Lade, vor den Thron der Gnade kommen, dann erbitten wir Versöhnung. Und er sagt, Jesus ist dieser hohe Priester. Und wir treten vor ihn, oder er tritt für uns vor Gott und sagt, das ist alles schon von mir bezahlt. Alles schon bezahlt. Voller Zuversicht. Dann, wenn wir Gnade brauchen, wenn wir Barmherzigkeit brauchen, dann ist er schon da. Ich bete mit euch. Lieber Jesus, hab Dank für deine Art. Ich freue mich, dass ich das meinen lieben Zuhörern und Geschwistern erklären darf, nochmal vorstellen darf. Vielleicht schon eine so alte Botschaft, dass wir manchmal ihren Inhalt gar nicht mehr schätzen können. Ich freue mich total, diesen Moment hier teilen zu dürfen, dein Wort zu lesen und dass wir uns beeindrucken lassen dürfen von dir, wie du bist, Herr Jesus. Und wir wünschen uns auch so sehr, nicht nur, dass unser Herz das begriffe, das wünschen wir uns auch und bitten dich, lass unser Herz das begreifen. Bitte ich, dass wir mit Menschen zu tun haben könnten, die das auch begreifen wollen, deren Herz du voller Sehnsucht machst, Versöhnung für ihr Leben zu bekommen, Sinn für ihr Leben zu bekommen, zu begreifen, dass sie ewiges Leben für sie bereit gehalten wird und dass sie es in dir bekommen könnten. Lass du uns diese kleine Gemeinde noch ein Segen sein für diese Stadt, für die Menschen, die hier leben, dass wir Menschen noch begegnen können und ihnen helfen können, diesen liebenden Jesus Christus noch kennenzulernen. Amen.